Oja im Ohr. Hörstücke für enkeltaugliches Leben. Im Tal der Ahnungsvollen von Matthias Försterer. Gelesen von Jana Gebauer. Erschienen 2019 in Oja, Ausgabe Nummer 53. Wie sieht eine Utopie aus, die nicht auf ausbeuterischem Eroberungsdenken, sondern auf der Verbundenheit von Menschen und Orten gründet? Einige Ahnungen der Literatin Ursula K. Le Guin. Die Cash sind ein indigenes Volk in Nordkalifornien. Ihr Siedlungsgebiet liegt südwestlich der North Island Sea, also der nördlichen San Francisco Bay, in einem zwischen schroffen Hügelketten gelegenen Tal, das sie Valley of the Nar oder schlichtweg Cash nennen. In Atlanten ist es als Napa Valley verzeichnet. Sie halten Kleintiere und hüten Schafe, Ziegen und Kühe auf Almendeweiden. Sie betreiben gärtnerische Landwirtschaft und bauen Bohnen, Kartoffeln, Mais, Karotten und andere Knollengemüse an, die auf den lehmigen Böden besser gedeihen als Weizen. Sie sammeln Beeren, Wurzeln und Kräuter und gehen hin und wieder auf die Jagd. In ihrer Sprache gibt es kein Wort für Hungersnot. Die egalitäre Gesellschaftsform der Cash und ihre Ordnung der Welt gründen auf 9 nach den Elementen benannten gleichwürdigen und gleichwertigen Häusern, die diesen zugehörigen menschlichen und nichtmenschlichen Leute hüten die Lieder, Tänze, Zeremonien, die Kenntnisse und Fertigkeiten des jeweiligen Hauses. Die Cash haben einen mündlich überlieferten Geschichtenschatz und schreiben Gedichte, Dramen und Erzählungen. Sie kennen jedoch keine chronologische Geschichtsschreibung. Sie leben außerhalb dessen, was wir Geschichte nennen. Ihre Kultur ist nicht auf Ewigkeit, sondern auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet. Sie bauen keine Paläste und Monumente aus Stein. Sie bauen Häuser aus Holz und Lehm. Sie pflegnutzen die Lebensquellen, die ihr Tal hervorbringt, ohne sie zu übernutzen. Die Cash eignen sich ihrem Lebensraum auf eine Weise zu, die der neuseeländische Psychologe Mason Dury als Kennzeichen von Indigenität beschrieb. Sie stehen in einer dauerhaften Beziehung zu dem Land, von dem sie leben, und sind grundsätzlich nicht von diesem unterschieden. Sie feiern 7 große, an Sonne und Mond ausgerichtete Jahreskreisfeste oder Tänze. Sie betreiben Kunsthandwerk, spielen Theater, hüten Bibliotheken, pflanzen und keltern Wein, treiben Handel mit benachbarten Völkern, unterhalten eine hölzerne Schmalspurbahn und nutzen ein ausgefeiltes interplanetares System der Informationsvermittlung. Augenblick mal, wo sind wir hier? Und vor allem, wann sind wir hier? Zyklische Zeit. Die Gegenwartsform, in der hier erzählt wurde, ist das ethnologische Präsens einer weit entfernten Zukunft. Die Cash stehen im Zentrum des fiktiven ethnologischen Berichts Always Coming Home, der 1929 geborenen nordamerikanischen Schriftstellerin Ursula K. Le Guin. Die Leute in diesem Buch, stellt sie diesem voran, mögen in einer weit entfernten Zukunft in nördlichen Kalifornien gelebt haben werden. Aha, Science Fiction mag da der erste Gedanke sein. Nein, nicht ganz. Die Zukunft ist zwar die Folie, vor der Le Guin ihren epischen Weltenbau betreibt, dabei schöpft sie jedoch aus der Tiefe menschlicher Kulturgeschichte ebenso wie aus dem ungeschöpften Potenzial menschlicher Möglichkeiten und vermählt darin die ferne Vergangenheit mit der fernen Zukunft in diesem einen Augenblick. Jetzt. Gleich zu Beginn gibt die Autorin unmissverständlich zu verstehen, dass wir die lineare Zeit verlassen. Die unschwer als Le Guins alter Ego zu erkennende Ethnologin Pandora macht sich auf, die Cash zu erforschen. Sie betreibe eine Archäologie der Zukunft, weshalb es legitim sei, dass sie dabei mit dem inneren Auge schaue. Wenn ich lausche, werde ich dann mit dem inneren Ohr Stimmen hören? Fragt sie sich. Hast du Schliemann in den Straßen Trojas Stimmen gehört? Falls ja, warst du genauso verrückt wie ich. Wer ist weiter von uns entfernt? Wer schwerer zu fassen? Wer stummer? Die Toten oder die Ungeborenen? Ich habe Ursula K. Le Guin 2017 aufgrund einer Namensverwechslung für mich entdeckt. Als mir dämmerte, mit wem ich es da wirklich zu tun hatte, empfand ich Ehrfurcht vor dem Werk dieser Frau, einer anarchistisch-anthropologisch-daoistisch-feministisch geprägten Autorin, die mit allen literarischen Wassern gewaschen war und mit spielerischer Leichtigkeit Welten erschuf, die nicht einfach so ausgedacht waren, sondern in einem anthropologischen, menschheitsgeschichtlichen Sinn wahr. Zum Einstieg lasse ich ihren 1982 verfassten Essay, den ich später unter dem Titel »Eine nicht-euklidische Sicht auf Kalifornien als kalten Ort ins B« ins Deutsche übersetzte. In diesem Text, dessen seltsam rätselhafter Titel mich gleich in seinen Bann zog, erkundete Le Guin das Wesen der Utopie. Zitat: Auf die eine oder andere Weise ist jede Utopie seit Platon ein großer, young-lastiger Motorradtrip. Leuchtend hell, trocken, klar, stark, gefestigt, aktiv, aggressiv, geradlinig, progressiv, kreativ, expandierend, vorwärtsstrebend und heiß. Was wäre eine Yin-Utopie? Sie wäre dunkel, feucht, vieldeutig, schwach, nachgiebig, passiv, partizipativ, rund, zyklisch, friedfertig, fürsorgend, zusammenziehend, zurückweichend und kalt. Le Guin bezieht sich in ihrem Essay auf den französischen Anthropologen Claude Lévi-Strauss und seine Unterscheidung zwischen durch permanenten Innovations- und Wachstumsdruck getriebenen heißen und dynamische Gleichgewichte und Traditionen bewahrenden kalten Gesellschaften. Von dort führte mich ein direkter Weg zu ihrem 1985 erschienenen Meisterwerk Always Coming Home. War dieses doch ihr literarischer Feldversuch einer solchen kalten oder vielleicht besser abkühlenden Utopie? In ihrem Essay und ihrer Yin-Utopie widmete sich Le Guin im umfassenden Sinn eben jenen Fragen eines guten Lebens, die seit jeher auch in Oya erforscht werden und die ich selbst zuletzt in Ausgabe 48 anhand der Begriffe eigen, hiesig und gemein erkundet habe. Im Handumdrehen hatte ich die Autorin und ihr Werk derart in meine mentalen Infrastrukturen integriert, dass es sich anfühlte, als hätte ich eine Clanälteste verloren, als Le Guin im Januar 2018 mit 88 Jahren verstarb. Zurück zu den Cash. Das Besondere an diesen Indigenen der Zukunft ist, dass sie keineswegs, wie es zunächst scheinen könnte, in der Steinzeit leben. Ihrem kollektiven Gedächtnis ist die im Buch nur angedeutete Nachwirkung eines globalen Kollapses eingeschrieben. Unsere, für sie in ferner Vergangenheit liegende Gegenwart nennen die Cash Tafkach, auf Deutsch, als sie außerhalb der Welt lebten. Der Begriff ist gleichbedeutend mit dem, was wir gegenwärtig als Zivilisation, Anthropozän oder Historia bezeichnen. Die Cash hingegen erfahren sich als nicht getrennt von der Welt. Sie leben nicht in einer Umwelt, sondern sind Teil einer Innenwelt, eines Weltinnenraums aus gleichwürdigen Wesen, in dem nichts unbelebt ist. Technik verwenden sie, wo sie ihnen nützlich ist, vom Rad über landwirtschaftliche Geräte oder die hölzerne Schmalspurbahn des Tals bis zur Yaivkach genannten City of Mind, dem gigantischen, die Erde und andere Planeten umspannenden Informationsnetzwerk, das von bewussten Maschinenwesen völlig selbsttätig und selbsterhaltend betrieben wird. Ziel dieses digitalen Archivs ist es, das Universum in einem mentalen Modell vollumfänglich abzubilden und den Menschen die darin gespeicherte Information frei zur Verfügung zu stellen, vom Wetterbericht über Konstruktionspläne bis hin zur Evolutionsbiologie. In der Terminologie von Claude Lévi-Strauss sind die Cash eine kalte Gesellschaft, die sich punktuell und sehr bedacht heißer Kulturtechniken bedient, während sie diese aus anderen Bereichen bewusst fernhält. Eine Reihe von Trennungen, auf denen unsere gegenwärtigen überhitzten Gesellschaften basieren, sind den Cash unbekannt. So gibt es bei ihnen keine scharfe Unterscheidung zwischen Zeit und Raum. Zeit wird nicht als etwas linear Verstreichendes, sondern als etwas zyklisch Kreisendes erfahren. Nicht als gerade, sondern als Landschaft, in der Mensch sich vor- und zurückbewegen kann. Ethnologin Pandora ist sich nie ganz sicher, ob ihre Gegenüber gerade von einer Ära oder einem Areal sprechen. Die Sprache der Cash birgt kein Wort für Natur. Am nächsten kommt diesem der Begriff She, der Personen, Leute, Wesen, selbst eine Person sein, existieren bedeutet. Das, was die Cash-Leute nennen, umfasst freilich nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen, Träume, Steine, Bakterien und so weiter. Wer das eigene Natursein als selbstverständlich empfindet, braucht Natur, Kultur und Existenz nicht als abgetrennte begriffliche Kategorien auszuweisen und braucht auch keine kategorielle Mauer zwischen menschlichen und anderen Wesen zu errichten. Als Pandora die Bibliothekarin und den Archivar befragt, seit wann in dem Tal Leute lebten, erhält sie schon immer zur Antwort sowie Auskünfte über Einzeller, Cyanobakterien und Urmeere. Als sie ihre Frage auf menschliche Leute präzisiert, erntet sie verwunderte Blicke ob solchen Detailinteresses. Schließlich wird sie an Großmutter Red Plum verwiesen, die ihr den Schöpfungsmythos von der Kojotin erzählt. Zweifelsohne hätte sie ein Dorf weiter eine andere Weltentstehungsgeschichte zu hören bekommen, kommentiert Pandora die spielerisch undogmatischen Weltbilder der Cash. Heimkommen. Ursula K. Le Guin kannte die Hügelketten, die Talhänge und die mit wildem Hafer bestandenen Wiesen ihres fiktiven Berichts in- und auswendig. Sie beschrieb darin weniger eine Utopie, wörtlich Nichtort, wie visionäre Gesellschaftsentwürfe seit Thomas Morus genannt werden, als vielmehr eine Topie, wie der Autor Fabian Scheidler konkrete Orte des guten Lebens nennt. Kein Nirgendwo und auch kein Irgendwo, sondern einen durch und durch benannten, bekannten und erkannten Ort. Die Sommer ihrer Kindheit verbrachte Le Guin oberhalb der Kleinstadt St. Helena im Napa Valley auf dem Familienanwesen Kishamish's Place, kurz Kish, wovon sich unschwer zu erkennen auch der Name der Cash ableitet. Ihr Vater, der Anthropologe Alfred Kröber, hatte dort einen Treffpunkt für ethnologisch Forschende, Literaturschaffende und Studierende, für Nachfahren von europäischen Einwanderern und Native Americans gleichermaßen geschaffen. Le Guin schrieb Always Coming Home größtenteils dort. Mein Buch handelt teils davon, erzählte sie einmal, wie ich das Napa Valley als Kind erlebte und teils davon, wie das Tal sein könnte, wenn wir Menschen uns dort endlich wirklich beheimaten würden, anstatt es agrarindustriell auszubeuten. Derzeit zählt das Napa Valley zu den weltweit renommiertesten Weinbaugebieten, inklusive des Einsatzes von synthetischen Düngemitteln und Ackergiften. Der Verlag wies Le Guins abkühlende Utopie aus Vermarktungsgründen als Roman aus. Es ist jedoch tatsächlich eine wilde, bibliophile, vielgestaltige Sammlung an fiktiven ethnologischen Fakten, Erzählungen, Gebräuchen, Tänzen, notierten Liedern, Landkarten, Zeichnungen von Alltagsgegenständen, Gedichten, Heilzeremonien, Geburts- und Sterberiten, Kochrezepten und vielem anderen mehr. Was einer Romanhandlung am nächsten kommt, ist die in drei Stränge unterteilte Lebenserzählung einer Greisin, die sich als Stone Telling, Stein, der spricht, vorstellt. Die Tochter einer Cash und eines Kriegers vom benachbarten Volk des Condors entschließt sich als junge Frau, mit ihrem Vater nach Sai, in die Stadt des Condors, zu ziehen. Anhand dieser kriegerischen, patriarchalen, hierarchischen und monotheistischen Gesellschaft lernt sie, und lernen wir Lesende, die friedvolle, matriarchale, egalitäre und animistische Lebensweise der Cash besser zu verstehen. Schließlich kann Stone Telling aus der von Kampf, Gewalt, Konkurrenz und Angst beherrschten Stadt fliehen und mit nicht viel mehr als dem nackten Leben ihrer Tochter im Säuglingsalter und einer Vertrauten nach Hause zurückkehren. Den Schlusszeilen aus dem Initiationssong der Gesellschaft der Finderinnen und Kundschafter folgend, dem auch der Titel des Buchs entlehnt ist, ändert sie ihren Namen in Woman Coming Home, Frau, die heimkehrt. Return with us, return to us, be always coming home. Kehre heim, kehre ein, geh immer nach Hause. Zueignungsgesellschaft. Die egalitäre Gesellschaftsordnung der Cash spiegelt sich auch in ihrem Wirtschaften wider. Jenen, die Die Gabe von Marcel Mauss, Louis Heitz gleichnamiges Buch, die Arbeiten zur Gabentheorie von Heidegöttner Abendroth, Veronika Benhold-Thomsen und Genevieve Vaughan oder Silke Helfrichs Werk zum Gemeinschaften gelesen haben, wird die Wirtschaftsweise der Cash bekannt vorkommen. Sie weist starke Züge einer Gaben- und Commons-basierten Ökonomie auf. Zitat: Was Wohlstand begründete, waren nicht Besitztümer, sondern ein Akt, der Akt des Gebens. In einer solchen Gesellschaft geht es nicht um Besitz und Eigentum, sondern um Austausch und Zueignung. Noch ein Zitat: Was ein Mensch im Tal machte, was ihm zufiel, was er besaß, das gehörte zu ihm. Jedoch war dieser wiederum seinem Haus, seinem Haushalt, seinem Dorf und seinen Leuten zugeeignet. Und ein weiteres Zitat: Dichter besaßen zwar die Gedichte, die sie geschrieben hatten, ein Gedicht kam jedoch erst dann wirklich in die Existenz, wenn es verschenkt, geteilt, vorgetragen wurde. Besitzen und Schenken bildeten für die Cash im Hinblick auf jegliches Gut eine Einheit. Um einige der in dem Buch versammelten Gedichte und Lieder in der Originalsprache vertonen zu können, entwickelte Le Guin, wie auch schon J.R.R. Tolkien vor ihr, eine Sprache mit eigener Grammatik für ihr fiktives Volk. Und man höre und staune, in dieser gibt es auch das Wort Oya. Es bedeutet Anmut, Wohlsein und kommt dem am nächsten, was unser Begriff Gesundheit bezeichnet. Die in der Library of America erschienene erweiterte Ausgabe von Always Coming Home enthält übrigens neben Informationen zur Entstehungsgeschichte auch die vollständige Grammatik der Cash. Mithilfe des Komponisten und Musikinstrumentenbauers Todd Barton hatte Le Guin 13 Lieder und Gedichte der Cash aufgenommen. Sie waren der Erstauflage des Buchs als Musikkassette beigegeben. Inzwischen sind sie als eigenständiges Album verlegt. Always Coming Home ist ein Meisterwerk, das seinesgleichen sucht. Selten wurde eine fiktive Welt so konsequent, so detailreich, so wahr erdacht. Mir ist zumindest kein literarisches Werk untergekommen, das ein glaubhafteres, warmherzigeres und aufrichtigeres Bild einer Post-Kollaps-Gesellschaft des guten Lebens zeichnen würde, ohne Widersprüche auszusparen. Wie in den vielfältigen Gedichten, Liedern und Geschichten deutlich wird, kennt das Alltagsleben der Cash durchaus Streit, Krankheit, Verwirrung und Leid. Doch die Strukturen ihrer Gesellschaft integrieren diese Aspekte des Menschseins, ohne sie zu fördern. Ob man nun das Szenario der im Hintergrund selbsttätig agierenden Maschinenwesen für wünschenswert oder gar realistisch halten mag, ist nebensächlich. Entscheidend ist, dass die Lebensweise der Cash auf eine Weise verbunden, eingebettet und bewusst ist, dass, anders als in unserer überhitzten Gesellschaft der Gegenwart, selbst ein totaler technischer Kollaps diese nicht nachhaltig erschüttern könnte. Ein großes Werk wie dieses für eskapistisch, also wirklichkeitsflüchtend zu halten, wie es weite Teile der Literaturkritik tun, sobald etwas im Verdacht steht, fantastische Literatur zu sein, wäre ignorant und grundverkehrt. Diese Vision einer abgekühlten Gesellschaft erweitert unseren Wirklichkeitssinn dahingehend, dass sie die Antriebskraft jeglicher gesellschaftlichen Utopie überzeugend denk- und fühlbar macht. Es muss nicht so sein, wie es ist, so der Titel eines Essays von Ursula K. Le Guin. Oder Alles könnte anders sein, wie ein Buch von Harald Welzer heißt. Einmal hielt Le Guin solcher Kritik entgegen: Literatur, die unseren Sinn für das Mögliche erweitert, sei nicht weltflüchtig. Eskapistisch sei vielmehr jene, die uns gefälschten, abgeschmackten Realismus unterjubeln wolle. Zitat: Der Gipfel eskapistischer Literatur ist jenes Meisterwerk der Unwirklichkeit, der tägliche Börsenbericht. Nichts ist alternativlos. Fast alles könnte anders sein. Im Tal der Ahnungsvollen von Matthias Försterer. Gelesen von Jana Gebauer. Erschienen 2019 in Oya, Ausgabe Nummer 53. Nachzulesen auf oya-online.de. Dieses Hörstück ist Teil von Oya im Ohr, einer Serie eingelesener Texte aus dem Archiv der Zeitschrift Oya. Diese Audiodatei ist ein Creative Commons und darf bei Namensnennung unter gleichen Bedingungen zu nicht kommerziellen Zwecken weitergegeben werden. Thank you.